SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Am Mikrofon ist Carsten Otte. Eigentlich finden die Gespräche zur SWR-Bestenliste an den unterschiedlichsten Orten statt. In Freiburg, Stuttgart, Edenkoben, Bühl, Frankfurt, Karlsruhe und so weiter. Aber aufgrund des Lockdowns, der durch die zweite Welle in der Corona-Pandemie nötig wurde, dürfen öffentliche Veranstaltungen mit Publikum derzeit nicht durchgeführt werden. Wir haben unsere Kritikerinnen und Kritiker also wieder einmal in Hörfunkstudios eingeladen. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zugeschaltet aus Basel Nicola Steiner, Literaturredakteurin beim Schweizer Rundfunk. Und in Berlin begrüße ich gleich zwei Kollegen, nämlich Gregor Dotzauer vom Tagesspiegel sowie Luther Müller, langjähriger Literaturredakteur der Süddeutschen Zeitung. Antje Keil und Johannes Wördemann werden aus den vier Büchern lesen, die wir heute vorstellen. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 5 der Bestenliste im Januar und ist ein sehr privates Buch, wenn man das so sagen möchte. Insomnia heißt der Titel, der Nachtgedanken von Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić versammelt, herausgegeben und aus dem Serbischen ins Deutsche übersetzt von Michael Martens. Luther Müller, bevor wir auf Inhalt und Form dieser literarischen Miniaturen eingehen, erinnern wir vielleicht zunächst an einen Autor, der weltberühmte Romane wie etwa Die Brücke über die Drina geschrieben, der aber auch sonst ein politisch bewegtes Leben geführt hat. In welcher Weise bzw. Funktion wurde er denn zum Zeitzeugen der großen Umwälzungen und Brüche des 20. Jahrhunderts?
Na, er ist 1892 geboren in Bosnien und er ist erst 1975 gestorben, das war im 83. Lebensjahr. Und das umfasst natürlich eine Zeit, in der seine Herkunftswelt vollkommen zerfiel in gewisser Weise, also der Erste Weltkrieg war die große Zäsur. Er selber war da schon alt genug, um auch am politisch-historischen Geschehen teilzunehmen. Er ist zum Beispiel ins Gefängnis gekommen zwischen August 14 und März 1915 in Maribor. Und das lag daran, dass er Kontakte hatte zu den Attentätern von Sarajevo. Das ist eine der Geschichten, die ihn mit der politischen Geschichte verknüpft. Die andere ist, dass er 1920 in den diplomatischen Dienst des Königreichs Jugoslawien eingetreten ist und da eine, muss man sagen, sehr, sehr steile Karriere gemacht hat. Das war also nicht so ein Autor, der nebenher so ein bisschen diplomatisches Berufsleben hatte, aber das war nicht so wichtig, sondern er war in den Apparaturen immer weiter hochgestiegen und er war zum Beispiel 1939 bis 1941 Botschafter in Berlin. Also eine ziemlich heikle Position, aus der er sich dann auch hat zurückberufen lassen. Der Präsident damals von Jugoslawien, der war zugleich Außenminister und konnte sich nicht so richtig ums Außenministerium kümmern. Und der Stellvertreter war dann Ivo Andrić. Also das war eine sehr hohe Position. Man spürt übrigens manches davon in dem Buch, über das wir gleich sprechen. Und die Romane, die Brücke über die Drina und Wesire und Konsuln, die blicken zurück auf diese Herkunftswelt. Also Wesire und Konsul, das spielt im frühen 19. Jahrhundert in der napoleonischen Zeit. Und die Brücke über die Drina umspannt ganze Jahrhunderte vom 17. Jahrhundert ab. Und insofern ist er eigentlich zunächst bekannt und berühmt geworden, natürlich über die Romane. 1961 war der Nobelpreis. Und das, was wir jetzt gleich besprechen, das sind Notizen, die man nach seinem Tod in seinen Privaträumen gefunden hat. Und die Nachlassverwalter haben sich dann entschieden, das rauszugeben. Seine Zustimmung hatten sie nicht. Der von Ihnen erwähnte Herausgeber Michael Martens, langjähriger FAZ-Korrespondent auf dem Balkan, der sagte, wahrscheinlich hätte er das nicht publizieren wollen. Das sind sehr private Aufzeichnungen. Und er hat jetzt was entnommen, diesem ganzen Konvolut gewissermaßen, was die Nachlassverwalter und den Begriff Wegzeichen veröffentlicht hatten. Und da hat er aus den Aufzeichnungen jetzt die Schlaflosigkeit und die Nachtgedanken Betreffenden isoliert. Der Zeitraum geht von 1915 bis 1975 über ganze Jahrzehnte hinweg. Und das ist ein kleines, schmales, auch von der äußeren Form nicht großes Buch, aber ein Buch von sehr, sehr großem Gewicht.
Ganz genau so ist es. Es sind gut 220 von insgesamt 1500 Einträgen. Der Titel Insomnia legt es nahe. Es geht um Schlaflosigkeit in diesem Band. Sie haben es auch gerade eben gesagt, Herr Müller. Und ich glaube, das ist ein idealer Moment, auch etwas aus diesem Buch zu hören. Es liest Johannes Wördemann.
Die Schwierigkeit besteht nicht darin, wie man einschläft, sondern wie man nicht aufwacht. Das wissen viele von uns. Selten sind die glücklichen Nächte, in denen man 5 Stunden lang schläft, ohne Unterbrechungen und Erwachen. Regelmäßig kommt es vor, dass du gegen 3 Uhr nachts aus dem ersten Schlaf hochwirst. Atemnot weckt dich. Und das üblicherweise in Verbindung mit einem unangenehmen Traum. Langsam kommst du zu dir, bis du vollkommen wach bist. Und dann beginnt für die Dauer von 2 bis 3 Stunden die Zeit des nächtlichen Wachens. Früher hast du Licht angemacht, um zu lesen und so vielleicht Schlaf zu finden. Das machst du jetzt schon lange nicht mehr. Mit letzter Anstrengung drehst du dich um, liegst zusammengekauert und wehrlos im Bett, wie ein Mann, der gesteinigt wird. In diesen Stunden herrschen die Gesetze der Nacht und die Maßstäbe der Dunkelheit, vor denen niemand unschuldig oder gerecht ist, niemand rein, friedlich und besonnen sein kann, nichts gut oder ungefährlich ist. Finstere Säle öffnen sich im Menschen, enge oder unabsehbare Bühnen werden beleuchtet. Auf ihnen finden Dramen ihren Höhepunkt und ihre Auflösung, die einst in unseren Gedanken und Ahnungen ihr Kommen ankündigten, aber nicht dazu kamen zu erscheinen oder sich zu verwirklichen. Aber es tauchen auch neue, unbekannte Dramen auf, über die wir bisher noch nie nachgedacht haben. Erst viel später in der Nacht gelingt es uns, unseren Blutkreislauf zu beruhigen, den Spuk auszulöschen und die verschrobenen Gedanken zum Schweigen zu bringen. Es bleibt nur die Wärme des Bettes, die uns langsam umhüllt, uns wärmt, wie ein Handschuh die Hand, und uns in den Schlaf wiegt. Aber manchmal verrät uns auch das, und wir tun kein Auge zu bis zum Morgen, wenn wir aufstehen, um zerquält und erschöpft direkt in einen neuen Tag unseres wirklichen Lebens zu gehen. Das ist das Schlimmste.
Johannes Wördemann las aus dem Band Insomnia, der Nachtgedanken von Ivo Andritsch enthält und der auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Januar steht. Nikola Steiner, die Texte fügen sich ja auf erstaunliche Weise zu einem einheitlichen Textkorpus, obwohl der Autor, wir haben es gerade eben schon gehört, das gar nicht unbedingt so geplant hat. Was macht denn die große literarische Qualität dieser Miniaturen aus?
Ja, das stimmt. Zum einen ist es natürlich, dass man assoziativ mit ihm mitgeht. Also mit der Nacht kommt die Moral, das kommt das schlechte Gewissen wegen des eigenen Verhaltens gegenüber anderen. Es kommen die Schatten der Vergangenheit, die auch zum Teil unbenannt bleiben. Es kommt mit der Nacht natürlich dann auch die Scham. Mit der Nacht kommt die Angst. Also er sagt dazu, es ist die angeborene Furcht unter anderem. Und er macht es auf eine sehr erstaunliche Art und Weise, nämlich indem er auf der einen Seite reflektiert, zurückblickt, zusammenfasst, beobachtet, aber gleichzeitig mit ganz starken Bildern verbindet. Also wir hatten jetzt gerade den Handschuh, wie der Handschuh die Hand umschließt. Ja, das sind so ganz konkrete Bilder, die er einwebt, sodass das Ganze nicht nur eine Reflexion ist von einem Gedankengang zum nächsten. Also es geht ja auch über das Altern, es geht über das Schreiben, es geht über die Musik, die eigene Vergänglichkeit, den Tod, aber immer illustriert mit Bildern, die einem in dem Kopf hängen bleiben.
Gregor Dotzauer, Nikola Steiner hat gerade eben gesagt, es sind Bilder, die einem im Kopf hängen bleiben. In was für einem Tonfall sind denn diese Gedanken vorgetragen?
Das ist eine sehr dichte lateinische Prosa, könnte man sagen, ja, die ungeheuer komprimiert ist und deswegen auch ein langsames Lesen eigentlich erfordert. Und es ist ein sehr ernsthafter Ton, an den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie man ihn zustande bringt nach einer durchwachten Nacht. Diese Texte müssten eigentlich sehr viel flatteriger geschrieben sein. Wir wissen aber natürlich auch nicht, wie viel daran noch redigiert wurde.
Es ist auf der einen Seite sehr tastend, sehr dunkel vom Sound, also in Moll geschrieben, aber es hat auch sehr viele humorvolle und selbstironische Stellen drin. Also es changiert natürlich schon zwischen Wach- und Schlafzustand. Ja, es geht ineinander über und insofern ist es nicht ganz so litaneisch in meinen Augen, sondern es hat schon sehr viele unterschiedliche Töne, die dann so ineinander fließen.
Ja, und ich glaube schon, dass es auch sowas wie eine literarische Ambition einfach hat. Also die Aussagen findet man ja auch in den Texten selber, dass das eigentlich nicht veröffentlicht gehört. Es gibt so einen ganzen Abschnitt, das sind ja insgesamt 12, unter die man das so einfach numerisch geordnet hat. Und dann gibt es einen, das ist die Nummer 6, der sich wirklich sehr, sehr viel mit dem Schreiben beschäftigt. Und da stehen dann eigentlich Sätze drin, die dem Leser sagen, das, was du hier liest, das dürftest du eigentlich gar nicht lesen, weil ich genau der Typ Autor bin, der das nicht macht, was hier stattfindet. Also man kommt in eine sozusagen paradoxe Schleife, weil er sich auch als Autortyp reflektiert und sagt, ich bin natürlich der Autor, der erzählt, Und hier bin ich nicht selber, und das will ich aber in meiner Literatur eigentlich nicht sein.
Ehrlich gesagt finde ich die Texte gar nicht so intim. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass Andritsch ein großes Problem mit Intimität hatte. Mhm. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man die Biografie von Michael Martens liest, Im Brand der Welten. Da zeigt er, welches distanziertes Verhältnis er zu seiner Frau Milica Babic hatte, die er eben nur als sie und dann auch als Mann oft adressiert hat. Also ich glaube, das ist eine eigene Furcht. Ich wollte sagen, die literarische Qualität ist das eine. Die kann man auch feststellen, wenn man sich darin vertieft. Das andere ist, dass es ein philosophischer Blick auf die Schlaflosigkeit ist. Es gibt ja große Schlaflose von Kafka, den er wohl kannte, Cioran, der ihn auch kannte, aber auch Emmanuel Levinas, den großen jüdischen Philosophen, die darin eine Perspektive auf die Welt erblickt haben. Also insofern, es ist nicht ein Selbsthilfebuch, eine Klage, sondern es ist ein Blick aus dieser ewigen Nacht, die in den ewigen Tag übergeht. Und was heißt es, die Welt von da aus zu verstehen?
Herr Müller, in welchem Verhältnis stehen denn diese Nachtgedanken nun zu seinen berühmten Romanen? Sie haben sie vorhin ja auch schon erwähnt. Sind diese Werke auch von lauter Schlaflosen bevölkert?
Naja, Michael Martens macht im Nachwort was ganz Kluges. Er versammelt gewissermaßen die Schlaflosen aus der Literatur von Ivo Andritsch. Und das ist tatsächlich sehr erhellend. Es gibt zum Beispiel diesen Brief aus dem Jahr 1920. Das ist eine Prosa-Erzählung, in der es einen großen Schlaflosen gibt. Es gibt Figuren in den Wesiren und Konsuln, also die Wesire. Das sind immer die, die aus dem Osmanischen Reich kommen. Und die Konsuln, das sind die, die aus den europäischen Mächten in diesen Balkan kommen und immer darüber verhandeln wollen. Und auch von denen sind eben einfach viele schlaflos. Und er erweckt zum einen den Eindruck, also die Schlaflosen, das sind schon die in gewisser Weise wichtigen, tieferen Figuren und die gar keine Schwierigkeiten haben zu schlafen. Die muss man mit einem gewissen Misstrauen betrachten. Aber der Umkehrschluss, dass wer gut schläft, deshalb schon ein schlechter Mensch hat, den kann man natürlich auch nicht ziehen. Und das, was Gregor Dotzauer eben gesagt hat, würde ich unterstreichen. Er erkundet gewissermaßen die Welt der Schlaflosigkeit, von der er auch irgendwann sagt, das ist fast sowas wie eine Staatsangehörigkeit. Diese Welt, die erkundet er einfach wie ein Schriftsteller ein Land erkunden könnte. Und da macht er was, was man bezeichnen könnte als sozusagen die Physiognomik des Schlaflosen. Der ist zum Beispiel sehr geräuschempfindlich. Und die Geräusche auch in dieser Erzählung, Brief aus dem Jahr 1920, sind es die mitternächtlichen Schläge der Turmuhr der Christlichen. Dann kommen die aus den Minaretten, die Töne. Also da überlagern sich in der Nacht sozusagen die Religionen akustisch. Und er selber hat hier eine wunderbare Szene drin, wo er das Knarren des Parketts beschreibt. Und das ist, glaube ich, auch für jeden einsichtig, dass das Akustische in der Welt der Schlaflosigkeit eine Hauptrolle spielt. Und das erkundet er. Und über das kommt er dann auch zu einer Philosophie. Und das ist zum Beispiel dann, wenn die Gedanken anfangen, ohne ihn spazieren zu gehen. Und sich gewissermaßen selbstständig war.
Und diese Sensibilität für das Akustische entspricht eben seiner Passion für die Musik. Und es gibt ganz wunderbare Abschnitte über den Trost, den er ihr verdankt und die Abenteuer, die er mit ihr erlebt hat. Das Tollste für mich ist die Beschreibung eines Klavierkonzerts von Franz Liszt, wie er so einen Erzählonkel ausbreitet, der irgendwie mal schön erzählt, aber dann nicht weiß, wie es geht weiter, aber dann fängt er doch wieder an. Also da ist so das Wesen der listischen Musik so toll getroffen. Das hat mich einfach frappiert.
Also ich sehe schon und höre, hier ist die Runde sich doch völlig einig. Nachtgedanken eines Literaturnobelpreisträgers, Insomnia von Ivo Andritsch, ins Deutsche übertragen von Michael Martens, erschienen im Wiener Schollnei Verlag. Platz 5 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen und das den Titel Aber es wird regnen trägt. Es handelt sich um Band 2 der im Penguin Verlag neu übersetzten Erzählungen von Clarice Lispector. Schon der erste Band stand auf der SWR-Bestenliste. Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau hieß der. Jetzt also der zweite Teil von sehr unterschiedlichen Prosastücken einer Autorin, die hierzulande lange Zeit kaum bekannt war und die nun auch anlässlich ihres 100. Geburtstages im breiten Feuilleton, so könnte man sagen, gefeiert wird. Aber es wird regnen. Steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Januar. Nicola Steiner, auch wenn Clarice Lispector sicherlich nun keine Unbekannte mehr ist, möchte ich Sie dennoch bitten, die Autorin, die als Tochter jüdischer Eltern in der Ukraine geboren wurde, mal kurz vorzustellen.
Ja, eben. Sie wurde 1920 geboren, am 10. Dezember, wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Interessanterweise, Dürrenmatt hat auch seinen 100. Geburtstag. Das ist wirklich eine interessante Parallele. Sie ist in der heutigen Ukraine in einem Dreimädelhaus geboren, ist dann vor den Judenpogrom mit ihrer Familie nach Brasilien geflüchtet. Die Mutter ist jung gestorben an Syphilis, aber Lispector war trotzdem eine der wenigen Frauen, die dann Jura studiert haben und während des Studiums schon angefangen haben zu schreiben. Mit 23 hat sie dann ihren ersten Roman veröffentlicht, Nahe dem wilden Herzen, der auch auf Deutsch schon lange übersetzt ist, der offenbar wie eine Bombe eingeschlagen hat. Und noch während sie an diesem Roman gearbeitet hat, hat sie einen Diplomaten geheiratet, der sie an viele Orte mitgenommen hat. Sie hat lange auch in Bern gelebt, wo ja auch Dürrenmatt gelebt hat. Und nach ihrer Scheidung in Brasilien konnte sie von ihrer Literatur selbst nicht leben, hat sich dann ihren Lebensunterhalt als Kolumnistin, Übersetzerin und Ghostwriterin verdient. Und in ihrem letzten Fernsehinterview, das war 1977 und auch das einzige, das durfte auch erst nach ihrem Tod gezeigt werden, hat sie einmal gesagt, ich bin keine professionelle Schriftstellerin, ich schreibe nur, wenn ich Lust dazu habe. Ich bleibe Amateurin.
Und dann ist
und
aber
manchmal
wirklich was rausgekommen.
Ihre Erzählungen, die wirken manchmal, aber obwohl sie sehr gekonnt sind und sie sind manchmal auch ein bisschen hingeschludert, schlampig und schnell geschrieben. Sie sind eben sehr roh und unbehauen. Und das macht vielleicht auch ein bisschen die Faszination an dieser Autorin aus. Dieser Band, Aber es wird regnen, der versammelt jetzt die Geschichten aus den letzten Jahren, also aus den 70er Jahren. Da war sie Anfang 50, als sie so anfing, diese Erzählungen zu schreiben, um die 50. Und viele zeichnen sich auch ganz explizit aus, indem sie sich um sexuelle Begehren und das Verhältnis zwischen Männern und Frauen drehen. Es geht ums Älterwerden, aber natürlich auch dieses Typische, was man von Lispector kennt, oder die Lebenswelt von Frauen, die sie zeigt, die oft aus der Bahn geworfen wurden und dann eben aus der Innensicht gezeigt werden, also unterdrückte Obsessionen, Widersprüche, Lebensängste. Da geht es dann ums Frausein, ums Fremdsein, um Zugehörigkeit. Und diese Beschreibung von Zuständen und Empfinden, die sie auszeichnet, die haben ja viele dann auch den Lispector-Effekt genannt. Ja? Und diese Fans, also das sind ja vor allem Autorinnen und Autoren bis dato, die sie so verehren. Die breite Leserschaft hat sie ja noch nicht erreicht. Ja? Das
kommt
ist
aber
jetzt
mittlerweile,
in diesen Geschichten
würde ich sagen,
ganz schön. Darauf bin ich gespannt, weil ich ein bisschen denke, dass das noch nicht passiert ist, weil sie diese Mischung, ja, zwischen auf der einen Seite sehr rätselhaft und sehr mystisch, sehr surreal, traumhaft und dann aber auch wieder so konkret, explizit sexuelles Begehren und Verhältnis, das ist so eine kuriose Mischung, dass das natürlich wahrscheinlich viele auch erstmal verstört beim Lesen und das ist natürlich auch gewollt.
Und es geht um die Liebe zu den Büchern und das hören wir nun auch in einem Ausschnitt aus der ersten Erzählung des Bandes, die gewissermaßen als paradigmatisch gelten kann, weil sie eben, wie ich finde, wichtige Motive der Autorin vereint. Heimliches Glück heißt die Geschichte, in der ein armes Mädchen, das als Ich-Erzählerin fungiert, die vor allem in Büchern lebt, die kaum Geld hat, vor allem aber ein dickes mit dem Titel Näsleins Vergnügungen zu kaufen gedenkt und deshalb zu einer Klassenkameradin geht, auch wenn diese sich schrecklich herablassend ihr gegenüber verhält. Es liest Antje Keil.
Ich begann inzwischen zu ahnen, dass sie mich ausgesucht hatte, um mich leiden zu lassen. Manchmal ahne ich so etwas. Doch selbst wenn ich es ahne, nehme ich es manchmal hin. Als wäre derjenige, der mich leiden lassen will, verzweifelt darauf angewiesen. Wie lange? Ich ging täglich zu ihr, ließ nicht einen Tag aus. Manchmal sagte sie, »Tja, gestern Abend war das Buch noch hier, aber du bist ja erst jetzt gekommen, da hab ich's einem anderen Mädchen geliehen.« Und ich, die ich nicht so leicht Augenringe bekam, spürte, wie sich unter meinen verstörten Augen nach und nach dunkle Ringe bildeten. Bis eines Tages, während ich vor ihrer Haustür stand und ihre Absage still über mich ergehen ließ, die Mutter erschien. Sie wunderte sich wohl über die stumme, täglich wiederkehrende Erscheinung dieses Mädchens vor ihrer Tür. Also fragte sie, was da los sei. Verwirrte Stille trat ein, durchbrochen von einigen wenig aufschlussreichen Erklärungen. Die Mutter merkte mit wachsendem Erstaunen, dass ihr die Sache unverständlich blieb, bis diese gute Seele von Mutter schließlich doch verstand. Da drehte sie sich zur Tochter um und rief ganz erstaunt, »Das Buch hat das Haus doch nie verlassen. Und du wolltest es auch nicht lesen. Das Schlimmste war für sie nicht etwa feststellen zu müssen, was sich da abspielte. Das Schlimmste war wohl, zu ihrem Entsetzen festzustellen, was für eine Tochter sie hatte. Schweigend sah sie uns an. Die Begabung zur Bosheit bei dieser Tochter, die sie nicht kannte. Und das blonde Mädchen, das erschöpft vor ihrer Tür stand, im Wind der Straßen von Recife. Da straffte sie sich endlich und sagte fest und ruhig zur Tochter, »Du leihst ihr jetzt auf der Stelle das Buch.« Und dann zu mir, »Und du behältst das Buch, solange du möchtest.« Man stelle sich das vor. Das war mehr wert, als mir das Buch einfach zu überlassen. »Solange du möchtest« ist der kühnste Wunsch, den ein Mensch, ob groß oder klein, überhaupt wagen kann. Wie soll ich erzählen, was dann geschah? Ich war völlig fassungslos, und so nahm ich das Buch entgegen. Ich glaube, ich habe kein Wort gesagt. Ich nahm einfach das Buch. Und nein, ich lief nicht hüpfend davon wie sonst. Ich ging mit langsamen Schritten. Ich weiß noch, dass ich das dicke Buch mit beiden Händen festhielt und die ganze Zeit an meine Brust drückte. Wie lange ich für den Heimweg gebraucht habe, ist unwichtig. Meine Brust war heiß, mein Herz in Gedanken. Zu Hause angekommen, fing ich nicht mit der Lektüre an. Ich tat so, als hätte ich das Buch gar nicht, nur um dann zu erschrecken, dass ich es doch hatte. Stunden später schlug ich es auf, las einige wundervolle Zeilen, klappte es wieder zu, lief in der Wohnung herum, schob den Moment noch weiter hinaus, indem ich ein Stück Brot mit Butter aß, tat so, als hätte ich das Buch verlegt, fand es wieder, schlug es für einige Augenblicke auf. Ich dachte mir die unsinnigsten Hindernisse für dieses heimliche Etwas aus, dass das Glück war. Glück sollte für mich immer etwas Heimliches bleiben. Scheint, dass ich das schon vorausahnte. Wie lange ich mir Zeit ließ, ich lebte in der Luft. In mir waren Stolz und Verschämtheit. Ich war eine zarte Königin. Manchmal setzte ich mich in die Hängematte, schaukelte darin, das Buch offen auf dem Schoß, ohne es anzufassen, in reinster Ekstase. Ich war nicht mehr ein Mädchen mit einem Buch, ich war eine Frau mit ihrem Geliebten.
Antje Keil las aus der Erzählung »Heimliches Glück« von Clarice Lispector, die in dem Band »Aber es wird regnen« erschienen ist. Das Buch von Luis Rubi aus dem brasilianischen Portugiesisch ins Deutsche übertragen steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Januar. Ich war nicht mehr ein Mädchen mit einem Buch, ich war eine Frau mit ihrem Geliebten Gregor Dotzauer. Inwieweit stecken in diesen Zeilen vielleicht schon wichtige Motive der Erzählungen von Clarice Lispector?
Es geht bei ihr ganz oft um die Gewinnung von Selbstbewusstsein, um die jungen Jahre, von denen wir hier gehört haben, aber auch darum, in einer Ehe zum Beispiel sich eine gewisse innere Freiheit zu erhalten. Deswegen gibt es bei ihr ganz viele Frauen, die verheiratet sind, die sich hinausbegeben in den Alltag und davon einer neuen Freiheit träumen. Das sind wichtige Motive. Man sieht aber auch darin vielleicht schon ein Stück von weiblicher Hinterlist oder Gemeinheit, denn dieses Mädchen, was ihr das Ausleihen dieses Buches verweigert, ist ein Beispiel eben für das, was Frauen auch anrichten können.
Wir haben es gerade eben schon gehört, in Lispectors Werk geht es immer wieder um das bedrohliche Fremdsein, um soziale und sexuelle Abhängigkeiten. Die Texte handeln aber eben auch von Befreiung, von Emanzipation. Herr Müller, mit welchen sprachlichen Mitteln arbeitet sie denn?
Naja, man muss vielleicht vorweg noch sagen, also die Geschichte, die wir jetzt eben gehört haben, die war, glaube ich, so 2-3 Seiten lang. Viele Geschichten, die in dem Buch versammelt sind, sind eher kurz. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten. Die Oberkante sind dann schon sowas wie 20 Druckseiten. Dadurch kann sie nicht sowas haben wie so einen epischen Duktus. Auch nicht in den Einleitungen zu den Erzählungen. Obwohl sie manchmal mit so Formeln wie es war einmal durchaus spielt. Aber sie geht oft sehr schnell rein und sie hat eine sehr, sehr große Fähigkeit, Dialoge zu schreiben. Also es gibt auch ganze Erzählungen, die bestehen nur aus Dialogen. Also zum Beispiel die Erzählung »Ist mein Sohn«, da spricht eine Mutter mit ihrem Sohn Und das ist wirklich hochkomisch. Das ist eine hochabsurde Unterhaltung. Die geht darum, ist die Welt flach und sind Teller eigentlich platt oder tief? Und wie nennt man das? Und was sieht man, wenn man in den Himmel guckt? Und wie ist das, wenn man das in Brasilien sieht? Und was sehen vielleicht andere? Und das ist eine vollkommen, surrealistisch kann man nicht sagen, aber es ist, könnte man sofort auf die Bühne tun. Und es wäre sozusagen ganz Mini-Einakter. Das ist zum Beispiel eine ihrer Techniken, dass sie Dialoge schreibt, dass sie ihren Figuren Sätze in den Mund legt, die manchmal auch wirklich seltsam klingen, weil sie gar nicht immer zu der Situation passen. Und das andere ist, es gibt eine Figur bei ihr, das ist eine dieser vielen Frauen, die aus Ungenügen dann auch mal so einen Mann umbringen. Aber es gibt auch welche, die gehen einfach mal raus. Zum Beispiel, weil der ihnen irgendwie auf Dauer dann zu langweilig ist. Und da fasst die eine Figur das mal so zusammen, das, was ihr fehlt, ist vehemente Inkohärenz. Und das ist zum Beispiel ein Stilprinzip bei ihr. Also vehemente Inkohärenz. Man muss sich immer an der nächsten Biegung des Satzes darauf gefasst machen, dass ein anderer Satz um die Ecke kommt, der jetzt plötzlich in einer ganz anderen Welt zu spielen scheint. Und da ist sie wirklich ungeheuer einfallsreich.
Genau, und das bildet sie aber nicht nur formal ab, sondern eben auch inhaltlich. Sie ist ja auch inhaltlich oft von ganz überraschenden Wendungen, die dann wirklich sehr plötzlich daherkommen. Es gibt diese Geschichte mit dem Titel Die B-Sprache, wo eine Lehrerin im Zug sitzt und mit einer Fantasiesprache mitbekommt, dass zwei Männer, die ihr gegenüber sitzen, sie nicht nur begehrenswert finden, sondern auch im Grunde genommen ausrauben möchten. Und da kommen dann eben dieser Außenblick und dieser Innenblick zusammen. Was nimmt sie wahr? Was denkt sie sich? Und was macht sie, um sich zu schützen? Sie macht genau das, was man nicht erwarten würde. Sie fängt an, sich lasziv zu räkeln, ihre Bluse aufzuknöpfen, damit der Schaffner, wenn er vorbeikommt, sie quasi dem Zug verweist und am nächsten Bahnsteig abstellt und sagt, also Sie haben hier überhaupt nichts zu suchen. Und dann steigt eben eine junge Frau ein und die Pointe der Geschichte wollen wir nicht verraten. Aber dieses Spiel mit Außenblick und Innenblick und überraschenden Wendungen ist, glaube ich, sehr typisch für sie. In Kombination mit diesen Gesten des weiblichen Triumphs, die wirklich phänomenal sind manchmal.
Vehemente Inkohärenz als Stilprinzip, das stimmt, aber ich glaube nur, wenn man es von außen betrachtet. Ich glaube, dass sie einfach sehr impulsiv war und einen Tag hat sie so geschrieben, einen Tag so. Natürlich, wenn man zurückgeht in den ersten Band, gibt es da wahnsinnig konventionelle Geschichten. Aber auch hier haben wir mit einer Heterogenität zu tun, die es vielleicht für manche dann auch schwer macht, jedes Mal anzuknüpfen. Denn diese kurzen Texte sind in sich nochmal fragmentiert. Es gibt zum Beispiel Betrachtungen über das Pferd und über die Philosophie des Pferdes. Mhm. Und da ist es auch ein ganz starkes Element, glaube ich. Sie hat ganz viel mit Tieren zu tun. Mhm. Sie hat mit Hennen und Hühnern zu tun. Aber hier eben zum Beispiel mit den Pferden, in denen sie sich spiegelt. Und man weiß gar nicht, wo man ist. Man wird immer wieder überrascht aufs Neue. Und ganz wichtig sind auch eben diese schlampigen Geschichten, auf die Nicola Steiner vorhin angespielt hat. Das sind 12 Erzählungen, der Kreuzweg des Leibes. Mhm. Die sind eben wirklich hingefetzt aufs Papier.
Mhm. Herr Dotzauer, kann man da nicht vielleicht auch sagen, dass das hört sich so positiv an, also die sind so hingefetzt. Schwankt nicht einfach auch die Qualität der Storys? Gibt es nicht einfach auch Texte in den Erzählungen, die dann literarisch eher, sagen wir mal, Durchschnitt sind? Wie würden Sie das sehen, Frau Steiner?
Ja, also ich denke, bei 40 Erzählungen können nicht alle gleich gut sein und wahrscheinlich knüpft jeder Lesende bei unterschiedlichen Erzählungen an, weil sie ja auch in sich sehr unterschiedlich sind. Also die einen sind wirklich sehr mystisch, philosophisch, surreal. Also diese Stille, das ist wie eine Reflexion über die Stille, ganz anders vom Ton und von der Thematik als die anschaulichen Geschichten, wie wir sie jetzt hatten mit dem lesenden Mädchen oder eben diese B-Sprache, wo wirklich in dem Sinne eine Erzählung dahinter steckt, ja. Also die sind sehr unterschiedlich heterogen und trotzdem merkt man bei ihr, dass ganz viel drinnen steckt. Und Louis Schrubi, der Übersetzer, hat auch gesagt, dass er doppelt so lang braucht für die Übersetzungen als für anderes, weil da so viel drin steckt, was man dann erst entdecken muss, um es unterzubringen, ohne dass es dann eben überfrachtet oder unbeholfen wirkt. Also sie ist auch eine große Herausforderung für die Übersetzung.
Ein zweiter Band mit Erzählungen von Clarice Seedley Spector. Aber es wird regnen, heißt das Buch, das in Penguin Verlag erschienen ist und auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Januar steht. Vielen Dank. Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 2 und zu einem Mammutwerk. Im Reklam Verlag ist eine 880 Seiten starke Anthologie mit dem Titel Frauenlyrik erschienen, die mehr als 500 Gedichte vor allem von deutschsprachigen Autorinnen enthält und die Werke von Männern eher beiläufig einstreut. Wenn man sich Gedichtsammlungen aus der Vergangenheit anschaut, waren die Verhältnisse bekanntlich genau umgekehrt. Die von Anna Behrs herausgegebene Anthologie ist aber auch deshalb so interessant, wie ich meine, weil die Gedichte zwar zunächst chronologisch dann, aber eben auch unter verschiedenen Perspektiven geordnet werden. Lothar Müller, die Herausgeberin, gibt ja vorneweg eine Art Gebrauchsanweisung für das Buch. Unter welchen Gesichtspunkten sind die Gedichte denn ausgewählt?
Ja, schon das Wort Gebrauchsanweisung ist natürlich was Programmatisches, weil es sozusagen die Gedichte vom großen poetischen, auratischen Raum und auch des kanonischen irgendwie befreien will. Das ist einerseits halt ein wirklich sehr dickes Buch. Das kommt eigentlich in dem Hausbuchformat einher, das es in Deutschland so seit dem 19. Jahrhundert gegeben hat, in dem man etwa Märchen versammelte oder eben auch Balladenschätze oder eben auch Gedichtanthologien. Und sie hat vier Perspektiven oder könnte auch sagen Kriterien, unter denen sie das nun alles versammelt. Zum einen nimmt sie Gedichte auf, die als Kanontexte gelten. Und das zieht sie nun nicht einfach aus der Luft, warum die als Kanontexte gelten, sondern sie hat eine große Anzahl von Anthologien untersucht und dann einfach geguckt, was sind die häufigsten dort abgedruckten Gedichte. Also welche werden anthologisiert? Das ist so ein Kriterium für Kanonisierung. Ist halt eine Literaturwissenschaftlerin, Anna Behrs in Göttingen, junge Germanistin. Also das ist fast so eine kleine empirische Soziologie, da ist die Datenbasis nicht wahnsinnig groß, aber es ist nicht ihre private Meinung sozusagen, sondern das sind die, die als Kanontexte gelten und sich als solche identifizieren lassen. Und das Zweite, das finde ich besonders interessant, das sind die, die nicht unbedingt berühmt, jedoch typisch für eine bestimmte literarische Zeit sind. Man kennt das aus den vor allem angelsächsischen Museen in der Präsentation von Bildern, die nennen das Period Pieces. Das ist eine wunderbare Kategorie. Also Period Pieces, das ist nicht aus der Goethezeit Goethe, sondern irgendein kleinerer Dichter, der aber doch auch viel zu sagen hat. Dann gibt's das Kriterium Emanzipation, das ist sozusagen inhaltlich. Also das sind die Gedichte, die sich mehr oder weniger kämpferisch mit der Realität von Frauen auseinandersetzen. Das ist die Kategorie Nummer 3. Und dann gibt's noch die Nummer 4. Und das ist die Lyrik, in der es ein weibliches Ich gibt oder irgendeine grammatisch andere Stellvertretung, in der sowas wie weibliche Perspektiven zu Wort kommen. Und das Interessante ist, dass die von Ihnen erwähnten Männer, die sind eigentlich alle in dieser Kategorie. Also da kommen dann zum Beispiel Ben vor. Es kommt übrigens auch Heinz Erhardt vor mit einem Gedicht über eine Großmutter. Sehr lustig natürlich. Büchner, Heiner Müller. Also die kommen alle unter dieser Rubrik 4 vor. Und damit man sich da auch durchfindet, kriegt jedes Gedicht 4 so Pünktchen. Und dann kann man immer gucken, also Pünktchen 1 wäre dann, das ist hier weil kanonisch. Und natürlich ist es auch so, dass die Lyrik irgendwie intersektionell sich klassifizieren lässt. Also können auch einzelne Gedichte mehrere Kategorien erfüllen. Das ist ein ganz nettes Spiel, wenn man sich da durchzufinden versucht.
Und man hört insgesamt nicht mehr auf zu lesen und zu suchen. Jedenfalls ist das mein Eindruck gewesen. Mhm. Anna Behrs druckt also neben den bekannten Namen, Sie haben es gerade eben gesagt, Lothar Müller, neben Bachmann, Droste-Hülsdorf, Lasker Schüler, Dresner oder auch Kotten, dann auch so etwas wie ein Lobgesang auf Adolf Hitler von Ingeborg Teufenbach. Und in unserer Lesung werden wir daher auch sehr unterschiedliche Gedichte aus dem Band hören. 3 Stück nämlich. Es beginnt mit Lyrik von Johanne Charlotte Unzer, die auf Formulierungen ihres Dichterkollegen Johann Ludwig Wilhelm Gleim antwortet, der tatsächlich meinte, Mädchen seien im Grunde keine Menschen, sondern Spielzeuge. Es liest Antje Keil.
Johanne Charlotte Unzer. Nachricht. Nun, da es Gleim im Scherz geschrieben, dass alle Mädchen Puppen wären, hält mancher uns im Ernst für Puppen, als wären wir für ihn gedrechselt. Doch wisst, ihr stolzen Mädchenkenner, ihr kleinen Zwecke kleiner Puppen, als die Natur uns euch bestimmte, damit ihr mit uns spielen möchtet, sah sie euch an als kleine Kinder, die noch nicht unterscheiden können. Ingeborg Teufenbach. Die deutschen Mädchen dem Führer. Wir sind das Tor, das in die Zukunft führt. Wir sind der Baum, an dem die Früchte reifen. Was uns begeistert, was uns heilig wird, das pflanzt sich weiter, stark und unberührt. Das kann uns niemand von der Seele streiten. In unseren Herzen tragen wir den Schein des Lichtes, das du deinem Volk entzündet. Wir wollen ihm getreue Hüter sein, so dass er wieder, unverändert rein, durch unseren Leib in neues Leben mündet. Hannah Arendt, W.B. Einmal dämmert Abend wieder, Nacht fällt nieder von den Sternen, liegen wir gestreckte Glieder in den Nähen, in den Fernen. Aus den Dunkelheiten tönen sanfte kleine Melodeien. Lauschen wir, uns zu entwöhnen, lockern endlich wir die Reihen. Ferne Stimmen nahe Kummer, jene Stimmen jener Toten, die wir vorgeschickt als Boten uns zu leiten in den Schlummer.
Antje Kay las aus Frauenlyrik, herausgegeben von Anna Bers, erschienen im Reklam Verlag, Platz 2 auf der Bestenliste im Januar. Nikola Steiner, die Gedichte stehen, wir haben es gerade gehört, in einem literarischen, aber auch in einem politischen Spannungsverhältnis. Wie lehrreich, aber auch wie plakativ ist dieser Band angelegt?
Also in erster Linie ist es erstmal ein ungeheuer interessantes Lesevergnügen. Ich bin hin und her gesprungen. Das ist ein bisschen wie diese interaktiven Spielbücher, wo man dann zwischen den Seiten hüpft, um die Handlung mitzubestimmen. Es gibt ja neben diesen vier Kategorien auch noch jeweils Verweise auf Gedichte, die in irgendeiner Verwandtschaft stehen. Und so springt man tatsächlich immer zwischen den Gedichten hin und her. Man stellt dann auch irgendwann eigene Parallelen her, zwischen Hilde Domins Nur eine Rose als Stütze und Hildegard Knefs Für mich soll es rote Rosen regnen. Also man sieht schon, worum geht's? Es geht darum, sich mittels Kanon, mittels Überraschungen, mittels überhaupt nicht bekannten Gedichten in jeglicher Form Fragen zu stellen, Widersprüche und Vielfalt aufzuzeigen, Perspektiven zu erweitern. Und dann kann man wie eintauchen und das Ganze in irgendeiner Form miteinander vergleichen und in dem Sinne für sich erobern.
Wenn Frauen anders dichten, heißt es in dem umfangreichen Nachwort von Anna Berst, sozusagen als Ergänzung zur Gebrauchsanleitung vorneweg, dann tun sie es, weil sie zu einem anderen gemacht werden. Interessant sind meiner Meinung nach die ästhetischen Nischen, in denen Frauen in der Literaturgeschichte reüssieren konnten, durften, sollten. Etwa in geistlichen Texten, der Liebeslyrik natürlich und der Kinderlyrik. Gregor Dotzauer, welche Geschlechtertypisierungen kommen denn in solchen Rollenzuweisungen zum Tragen und zeigen sich dann auch tatsächlich in den Gedichten?
Je älter die Gedichte sind, umso mehr stechen natürlich die Zuweisungen hervor. Aber wenn wir ins 20. Jahrhundert gucken, in den Anfang vor allem, dann sehen wir eben zum Beispiel in ganz vielen Facetten die Prostituierte, die in verschiedenem Lichterschimmer erscheint. Und das sind natürlich Dinge, die sich ungeheuer gewandelt haben. Und das ist das Interessante an diesem Buch. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele aus der Arbeitswelt, wo man auch zwischen Systemen hin und her springen muss. Also es gibt Westdeutsches, es gibt auch DDR-Lyrik. Und vielleicht ist das ein Problem, dass man nicht immer genau weiß, wo kommt das genau her. Dieser Band ist nicht leicht zu navigieren. Man muss immer nach hinten blättern und gucken, von wo genau kommt das, denn vieles kennt man nicht, und aus welchem Jahr kommt es auch. Mhm. Und das ist ein entscheidender Einwand, gerade bei den Nazi-Texten, die hier kommen. Also man möchte schon wissen, kommt dieser Text von 1934 oder ist er 1944 geschrieben worden? Das macht einen entscheidenden Unterschied. Mhm. Und das sind Dinge, die müsste man noch wissen.
Stimmt, das geht mir auch manchmal so. Ich habe zum Beispiel zu diesen Unterwerfungen, sagen wir mal, unter diese fromme Lyrik, das kann man relativ leicht machen, finde ich. Also die Zwangsmomente identifizieren, die in solchen Gedichten drin sind, wenn Frauen sich dann sozusagen als die Bewunderer zum Beispiel von Christus in Gedichten ausbreiten oder so. Auf der anderen Seite gibt es ja in der Literatur genau, gerade von Frauen, ein riesiges Interesse an zum Beispiel diesen Mystikerinnen. Also wenn George Eliot Middlemarch beginnt mit einem Porträt von Teresa von Avila, oder Dorothee Elmiger jetzt in ihrer Zuckerfabrik auch auf Teresa von Avila kommt, dann machen die das gerade nicht, weil sie das interessiert, was ja auf der Hand liegt, dass die sich in irgendeinem religiösen Ritual unterworfen haben, sondern die entdecken darin sozusagen die Subversion der Affirmation. Und das finde ich eigentlich interessanter als die Zurechnung nach diesem Schema, wer unterwirft sich da wie viel einer vorgegebenen Form. Und das ist auch bei den anderen Gedichten manchmal so. Also wenn man jetzt das Nachwort liest, dann fällt schon auf, wofür sich jetzt Anna Behrs interessiert. Sie interessiert sich eben dafür, für die Geschlechtergeschichte, für die Identitätspolitik, also für all das, was heute uns interessiert. Das ist auch okay. Jede Anthologie ist eben nicht ein Abbild irgendeiner Literaturgeschichte, sondern zunächst mal ihrer eigenen Zeit. Das ist hier zu Recht auch so der Fall. Und trotzdem zum Beispiel jetzt bei der Johanne Charlotte Unser. Was war das denn für eine Welt, in der die gelebt hat, in Altona, mit ihrem Mann, der ein Herausgeber einer berühmten Zeitschrift war. Und sie ist im Salon aufgetreten, sie hat da Gedichte rezitiert. Also da kann man Lebenswelten rekonstruieren. Und diese Lebenswelten, die muss man sich eigentlich als Leser irgendwie noch so ein bisschen dazu erschließen. Zusätzlich zu dem, was Gregor Dotzer sagt, man möchte eigentlich nicht nur die Publikationsdaten wissen, sondern auch, wann das geschrieben wurde. Und das hängt natürlich mit dem Prinzip zusammen, und das ist die chronologische Anordnung. Also der Teufenbach-Text kommt einfach in die Nähe von Hannah Arendts Trauergedicht über Walter Benjamin, was wir eben gehört haben, einfach aus Gründen der Chronologie. Also die Chronologie ist das Gliederungsprinzip, und das ist eigentlich eine, finde ich, ganz interessante Idee, weil es eben das Verschiedene in jeweiligen Zeitschichten einfach nebeneinander ordnet. Und so kommt es, dass dann eben so eine Nazi-Dichterin, ich glaube, die steht da direkt neben Gertrud Kolmer oder ja. So. Also das sind wirklich frappierende Synchroneffekte. Und das fand ich schon sehr erhellend.
Nein, das ist die große Herausforderung, dass alles ganz gleich nebeneinander steht. Also bekannte und unbekannte Texte, Männer neben Frauen, Balladen neben Songs, neben visueller Poesie, Laut- und Prosa-Gedichten. Es ist wirklich Hildegard Knef und Lady Bitch Ray im 20. Jahrhundert neben ganz vielen anderen. Und die Aufgabe der Leserin besteht dann darin, wirklich einzutauchen und sich das selbst zu erarbeiten. Das ist mit Arbeit verbunden. Das ist nicht nur ein dickes Buch, sondern auch ein sehr gewichtiges Buch. Aber es fordert auch sehr stark heraus im positiven Sinne.
Das Buch tritt ja ausdrücklich nicht als Gegenkanon an. Und trotzdem kommt es, glaube ich, aus dieser Falle nicht ganz heraus, etwas anderes zu präsentieren als Drecklams großes Gedichtbuch, was der Lehrer von Anna Behrs, nämlich Heinrich Detering, vor einigen Jahren im gleichen Format, im gleichen Layout herausgegeben hat. Und gerade wenn wir in die unmittelbare Gegenwart gucken, herrscht da eine Auswahl, wo ich manchmal nicht weiß. Also es sind ja schon Gedichte, die eine gewisse Repräsentativität beanspruchen. Zum Beispiel kommt da die chinesischstämmige Dichterin Pei Zhu vor. Ja, das ist eine absolute Nichtfigur. Politisch hochproblematisch. Mhm. Und wenn die ein Werk hätte, was wir wirklich berücksichtigen müssten, dann wäre das ein Argument, auch wenn das Gedicht schlecht ist. Das ist sogar ganz okay hier in dem Fall. Aber da weiß man nicht, warum steht dieser Text hier drin, eigentlich nur, um einen bestimmten Aspekt von Multikulturalität abzubilden.
Es gibt natürlich so eine Grundsatzreflexion der Herausgeberin im Nachwort über ihren eigenen Titel. Also Frauen, Lyrik. Nicht Lyrik ist dabei das Problematische, sondern der Begriff Frauen. Also das ist ein Buch, was eigentlich auch den Begriff Frauen ständig in Frage stellen will, während es eine Anthologie mit Texten von Frauen, die sich selber als solche identifizieren, präsentiert. Das ist halt ein sehr kuratiertes Buch. Da wird man sehr durchgeführt und immer mitgenommen in diese Selbstzweifel auch der Herausgeberin. Ist das eigentlich noch okay, wenn ich überhaupt ein Buch jetzt mit Frauen betitle?
Wenn wir in die Gegenwart gucken, muss man ja sagen, dass das Gesicht der deutschsprachigen Lyrik ist weiblich in diesen Jahren. Das ist ganz entscheidend. Man könnte höchstens noch anmerken, es fehlt etwas an Gender-Queer-Perspektive, mit der weibliches Dasein heute nochmal zusehends in Frage gestellt wird. Das ist in diesem Band wirklich nur in Spurenelementen vorhanden.
Genau, im 21. Jahrhundert kommen ja dann tatsächlich auch nur noch Frauen zu Wort. Und es geht, glaube ich, insgesamt einfach um das Nachdenken über dieses Konzept Frau und die Norm der Zweigeschlechtlichkeit. Wohin führt uns das und wie kann man das aufbrechen und wo ist es vielleicht sogar schon aufgebrochen zu finden?
Frauenlyrik, Gedichte in deutscher Sprache. Erschienen im Reklam Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1, zum Spitzenreiter, zur Spitzenreiterin, und wir bleiben auf dem Feld der Lyrik. Der Körper kehrt wieder, heißt der Gedichtband von Maria Stepanova, der für den Surkamp Verlag von Olga Radetzkaya ins Deutsche übertragen wurde. Stepanova wurde 1972 in Moskau geboren und hat für ihr lyrisches und essayistisches Werk zahlreiche Preise erhalten. Ihr Prosadebüt Nach dem Gedächtnis, das vor 2 Jahren erschien, wurde in 14 Sprachen übersetzt. Und Der Körper kehrt wieder ist nun Stepanovas 12. Gedichtband. Gregor Dotzauer, Der Körper kehrt wieder, so lautet auch der erste Zyklus des Bandes. Und in diesem Großpoem geht es auf die Schlachtfelder der Vergangenheit. Überall liegen tote Körper herum, manchmal scheinen sie auch noch zu leben. Und besichtigt wird diese Körperlandschaft unter anderem von der Dichtung selbst. Wie darf man sich das vorstellen?
Es wird in diesem Langgedicht, das auf den Ersten Weltkrieg oder auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs blickt, alles nebeneinander gelegt. Der Körper, aber auch die Stimme als Körper, die Dichtung als Körper. Es ist ein großes intertextuelles Fest, was hier gefeiert wird. Und zunächst arbeitet sich dieses erste Gedicht ab an einem bekannten Schöpfungsgedicht und Vernichtungsgedicht von Inger Christensen, dem Alphabet. Nur, dass das Alphabet hier rückwärts abläuft. Aber es geht auch um Anne Carson, es geht um Marjorie Pickthall, es geht um viele andere Dichter und vielleicht auch, und da müssten wir auf das Prinzip dieser Dichtung zu sprechen kommen, um einen Heiligen, einen Hausheiligen von Maria Stepanowa, Vivege Sebald. Dem fühlt sie sich sehr verbunden. Und sie verehrt den im Begriff der Post-Memory. Das ist, nimmt das auf, wie auch ihr erster Prosaband schon hieß, nach dem Gedächtnis. Und es ist ein von einer Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch geprägter Begriff, in dem es darum geht, dass auch Holocaust-Überlebende auch in der zweiten und dritten Generation noch von Dingen betroffen werden, auch wenn sie sie nicht selbst erlebt haben.
Also, die Dichtung horcht in die Erde der Toten hinein und besichtigt eine, sagen wir mal, unheimliche Körperlandschaft. Das hören wir uns jetzt mal an. Aus Maria Stepanowas »Der Körper kehrt wieder« liest Johannes Wördemann.
N. Sie liegen erschossen in Gräben voller Sterne und Trauben, Kirschblüten, liegen in Sümpfen wie Grashalme, sprotten in Öl, liegen still unter Küsten, Seen und Autobahnen, unter Freiland-Kuhweiden, unter Wiesen mit leicht auszuwildernden Schafen, die keines menschlichen Anteils bedürfen. Sie liegen unter Parkhäusern, unter Start- und Landebahnen, wo dünnes Eis dem Gras die Finger festhält, wo blaue Lichter klug verteilt sind, wo gewaltige Dinge fliegen ohne unser Zutun. Wo ist mein Körper, sagt die mittlere Schicht der Erde, ihre Mittelschicht, die tote, noch ungeborene. M. Ich habe gesagt, spricht die Dichtung, und sie weiß, wovon sie redet. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle, seid Söhne des Höchsten und fallt wie die letzten Idioten. Wie gewöhnliche Fürsten und Heerführer, Politiker, Aristokraten, desgleichen Vertreter des Großbürgertums, wie gewöhnliche Sterbliche, als wäre nichts leichter als Fall und Zerfall. Andauernd sterbt ihr, als wäre das ganz normal. Vielleicht reißt ihr euch mal zusammen, strengt euch ein bisschen an, sagt die Dichtung von unter der Erde, den Schilfhalm im Mund. L. Komm, sammeln wir diesen Körper gemeinsam ein, am Kreml den Po, am Stadtrand draußen ein Bein. Das ewige Feuer brennt, es verschlingt die Toten, die Verschollenen, Vergessenen, Vermissten, die Weißen und Roten. Bewahr sie vor ihm, jede große und kleine Zelle, Gefäßgeflechte, Synapsen und Trommelfelle, das gerippte Gaumengewölbe, den mulmigen Leistenflaum, Gehör und Verstand und dazwischen den zarten Saum. Wie setzen wir das bloß zusammen fürs jüngste Gericht? Dass Rettung bevorsteht, wussten die Knochen ja nicht. Aus den Säckchen voll Samen, dem Einverleibten und all dem über die Jahre organisch gewordenen Metall, den Organen eines andern Körpers, der schon 100 Jahre hier lag, wird zusammen ein neuer, ein Mensch, den es vorher nie gab.
Johannes Wördemann las aus Maria Stepanowas Gedichtband »Der Körper kehrt wieder«, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. »Ein Mensch, den es vorher nie gab«, entsteht in Stepanowas Gedicht aus den Organen anderer Körper und noch viel mehr. Lothar Müller, handelt es sich um ein messianisches Gedicht?
Ja, der Messianismus lebt ja von der Hoffnung auf Erlösung. Und hier geht es eher um die Rekonstruktion von Verletzungen. Also das heißt, die Landschaften, die die Poesie da durchwandert, die durchwandert sie in einem doppelten Sinn. Zum einen als Sammlerin, das klang ja eben auch in dem an, was wir gehört haben. Und das andere ist vielleicht das Graben. Also das heißt, diese Schichten, die so gerade unter der Erdoberfläche sind, sind besonders interessant. Und das führt so ein bisschen in die Richtung von Archäologie. Also es gibt ja einen zweiten Teil, der Spolia heißt. Das sind ja die Elemente älterer Architektur, die man in neuerer einführt. Das sind aber oft auch Bruchstücke, Fragmente. Also irgendwas, was die Geschichte nicht gut überlebt hat. Und sie begegnet eben ständig Figuren und Toten vor allem, aber auch anderen, die die Geschichte nicht gut überlebt haben. Also in diesem ersten Teil, da gibt es noch das alte Rumoren der russischen Geschichte zwischen Weiß und Rot. Sodass die Farben nicht einfach Farben sind, sondern die Farben sind eingebettet in sowas wie revolutionäre Geschichte, Kriegsgeschichte. Und es gibt auch sowas wie den Heroismus, der in diesem 20. Jahrhundert ja eigentlich auch zu den Zerstörungen beigetragen hat. Es gibt so Verse wie Piloten, Patrioten mit den blauen Augen. Das sind Figuren, die man von Plakaten vor Augen hat, die man aus den Propagandawelten kennt. Und insofern ist dieser Körper nicht einfach nur sowas wie eine Hülle für individuelle Erfahrung, sondern der ist ein Geschichtsraum, dieser Körper.
Wir springen in den beiden nachfolgenden Gedichten ja aus dem Ersten Weltkrieg hinaus in die Gegenwart mit hinein, nämlich in den Konflikt im Donbass zwischen Russland und der Ukraine. Und trotzdem wird das alles eigentlich als ein Raum betrachtet. Das heißt dann einmal, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Ersten, dem Zweiten, dem Vaterländischen und dem Vaterländischen, großen und stillen, atlantischen, globalen und so weiter Krieg. Also es wird alles als eins betrachtet. Und die Stimmen der Toten werden hier zum Leben erweckt in einem Nebeneinander, das immer gleichberechtigt und das nicht instrumentalisiert werden soll. Das ist, glaube ich, ja ganz wichtig für Sie. Sie arbeitet auch mit an einem großen Blog in Russland, das heißt kolta.ru. Sie ist also auch eine versierte Journalistin und Essayistin, wie wir gehört haben. Und es geht eben darum, diese Vergangenheitspolitik, diese Vergangenheitsdefinitionen der russischen Regierung ein Stück weiter wegzunehmen und in dieser Art von gleichberechtigter Poetisierung von Stimmen, Dingen und Menschen.
Also Collage, Zitat und ein ständiger Wechsel von Tonlage und Rhythmus, so könnte man sagen, prägen die Lyrik Stepanovas, Nikola Steiner. Fügt sich denn das alles zu einem gelungenen Gesamtkunstwerk?
Ja, also man muss es dann mehrfach lesen, um dieses Gesamtkunstwerk wirklich einigermaßen, also in Ansätzen überhaupt zu überblicken. Es ist wirklich unglaublich reichhaltig und das kam jetzt schon in den Aussagen von Gregor Dotzauer und Herrn Müller zur Sprache. Es ist mit wahnsinnig vielen Referenzen, also an Paul Celan, an Tschechow, an Puschkin, an Inga Christensen, an Rilke, zum Teil wirklich deutlich und zum Teil eben dann gar nicht erkennbar. Es ist ungeheuer vielstimmig und vielzungig, also die Gegenwart in die Vergangenheit gewoben und andersrum. Es ist auf der einen Seite so ein Requiem, wieder versetzt mit einer jungen Sprache, die auch sehr augenzwinkernd sein kann, die auch wirklich so englische Begriffe reinbringt. Da stehen irgendwie Zeilen wie Beine, Beine, Beinsame, Beinen neben irgendwelchen englischsprachigen, lustigen Zeilen. Ja, also das ist wirklich schwer zu durchdringen, aber man spürt, wenn man eben dieses Konzept des Post-Memory, von dem Gregor Dotzauer vorhin sprach, mal ein bisschen erfasst hat, spürt man das Anliegen von Stepanova, nämlich dass sie mit dieser postmemorialen Literatur immer wieder das private oder historische Trauma reinbringen will in unsere Gegenwart und uns zeigen will, dass es eben ganz viele Dinge gibt, die nicht vergessen gehen können, die nicht geheilt werden können und damit eigentlich wieder unsere Gegenwart prägen.
Ja, aber diese, was Gregor Dotzauer meint, dass es gewissermaßen ein Raum ist, obwohl die historischen Schichten praktisch auf uns zuschreiten. Das ist ein Effekt, der gilt dann eben auch in dem Sinn, dass diese Vergangenheiten, durch die man kommt, wenn man die ersten beiden Langgedichte liest und man nähert sich dann der Donbasswelt und aber auch der Krim an, da wird dann jedes kleine Signal auch eingetragen in die Aktualität. Also das heißt die Gegenwart. Insofern ist es nicht ausschließlich Post-Memory, sondern es ist auch die Reflektierung der unmittelbaren Gegenwart, auf die das zuläuft. Und das ist ihr, glaube ich, wichtig, also ein Geschichtsbild zu entwerfen, was absolut inkompatibel ist mit dem gegenwärtigen russischen Heroismus, der ja sogar Neubewertung Stalins mit einschließt.
Sie hat in ihrer Antrittsvorlesung zur Unselt-Gastprofessur, die sie in Berlin hatte, mal gesagt, dass es für sie eines der größten Vergnügen ist, bei einem Quiz mitzumachen, wo sie entscheiden soll, ob ein bestimmter Satz aus der Pravda in den 30er Jahren kommt oder aus der Pravda heute. Und sie liegt immer daneben. Und das kommt fast wörtlich auch hier in einem der Gedichte vor. Und dieses Ineinanderstürzen der zeitlichen Perspektiven ist halt das Definierende.
Es gab Momente bei der Lektüre der drei Gedichtzyklen, da stellte sich mir jedenfalls ab und zu die Sinnfrage. Also um es etwas einfach zu formulieren, sind manche Passagen nicht dann doch etwas zu sehr verkünstelt?
Das ist ein großes Manko dieses Bandes, dass es nicht einen Anmerkungsapparat gibt, den man fast bräuchte, aber nicht einen Hinweis auf die Entstehungshintergründe dieser Gedichte. Zum Beispiel war das erste ein Auftragsgedicht für ein englisches Festival. Sie sollte über den Ersten Weltkrieg schreiben. Das würde man einfach gerne wissen. Und wenn man das weiß, hat man schon eine Menge verstanden. Was die Einheit dieser Texte angeht, würde ich gerne noch anmerken, dass sie Wert drauf legt, dass sie nicht als Einheit komponiert sind, sondern das muss man als eine fragmentierte Suite oder wie immer man das ausdrücken möchte, betrachten. Und deswegen sind die eben auch in sich so heterogen. Es gibt grotesk Gereimtes und dann wieder aus dem Alltag Geglaubtes, Zitiertes und wieder frei Imaginiertes. Das alles steht unverbunden nebeneinander und darauf kommt es ja an.
Es gibt eine schöne Bezeichnung, also ein Bild in diesem Band, da heißt es, die in vielen Körpern lebende und in vielen Mündern sprechende Dichtung. Und das ist wirklich dieses Buch auch buchstäblich. Es ist vielzungig, es ist vielschichtig, es ist vielstimmig und man muss jede einzelne Stimme erstmal versuchen, ein bisschen herauszuhören, ein bisschen herauszuspüren. Es ist eine große Aufforderung an den Lesenden, das zu durchdringen. Also es ist wirklich eine schwere, anspruchsvolle Lektüre.
Eine vielstimmige Totenklage, ein lyrischer Ritt über die Schlachtfelder der Vergangenheit und der Gegenwart. Der Körper kehrt wieder, ein neuer Gedichtband von Maria Stepanova für den Surkamp Verlag von Olga Radetzkaya ins Deutsche übertragen. Die russische Originalversion ist in dem Buch, das auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar steht, aber auch abgedruckt. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Die Bestenliste gibt es natürlich auch in voller Länge, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de, im gut sortierten Buchhandel und in vielen Stadtbibliotheken liegen wie immer die Bestenlisten-Flyer mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt 10 gewählten Büchern aus. Aus der Jury der SWR-Bestenliste haben heute diskutiert Nicola Steiner, Gregor Dotzauer und Lothar Müller, der heute zum letzten Mal dabei ist und bei dem wir uns ganz herzlich nach vielen Jahren der Jurytätigkeit bedanken. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.